Heute ist eine ganz wunderbare Tageslosung und ich möchte euch die vorlesen. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Darauf dürft ihr euch jetzt freuen. In diesem Gottesdienst ist vieles vorbereitet. Eine wunderbare Auslegung des Wortes, Anbetung, Gebet, Zeit für Lob und Dank. Das Gebet soll uns allen immer das Erste sein und das Wichtigste. Ein Herzensanliegen ist es, Gott uns zu begegnen. Und er sagt uns in dem Monatsspruch, Gott ist keinem von uns fern. So lasst euch herzlich einladen, aufzustehen und anzubeten. Vater, dir allein sei Ehre am heutigen Morgen. Heute ist Sonntag und wir dürfen uns selbst unterbrechen. In dem Aufräumen und Wegschöpfen, in dem Vorbereiten und Planen, in dem Resümieren und Reflektieren. Herr, du bist nun Gastgeber. Du hast uns zugesagt, mitten unter uns zu sein. Und du bist derjenige, der unser Herz, unsere Gedanken frei macht. Öffne nun Augen, Herzen und Ohren, dass wir bereit sind, deine Liebe zu empfangen, dein Wort zu hören und uns von dir segnen zu lassen. Amen. Heute an diesem Morgen wollen wir uns mit einer ganz alten Frage beschäftigen. Diese alte Frage ist, auf wen höre ich eigentlich? Wer hat mir etwas zu sagen? Von wem lasse ich mich leiten? Wen nehme ich mir zum Vorbild und an wen halte ich mich? Dieser Frage wollen wir nach dem nächsten Lied in einem Mentimeter nachgehen. Und das bedeutet, dass du dein Handy griffbereit haben darfst, weil du dich gleich für das Mentimeter einwählen solltest. Jetzt aber erst die herzliche Einladung, auf das nächste Lied zu hören, was Nora und Johanna vorbereitet haben. Ich freue mich darauf und ich freue mich auch danach, wenn ihr schon eingewählt seid.
Und erhebt mich, sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich, ich kann es kaum fassen, sie wird nicht vergehen. Halleluja! Das Lied des Himmels, das es jeder hört. Halleluja, 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 du begeisterst mich. Halleluja, 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 du begeisterst mich.
das für eine Freude sein, wenn wir alle wieder mitsingen dürfen, wenn wir alle wieder Halleluja singen dürfen. Kleiner Vorgeschmack, den gab es letztes Wochenende im Garten, wo wir alle zusammen 10.000 Gründe gesungen haben. Es hat mich wirklich sehr angerührt. Und wenn wir wieder singen, dann wird es so sein, wie ihr hier in der Deko seht. Alle Blumen werden gleichzeitig aufblühen vor lauter Freude. Es wird sein wie in einem paradiesischen Garten. Herzlichen Dank für die Deko. Nun führe ich euch zurück zu dem Thema. Zu wem halte ich mich? Wer hat mir etwas zu sagen? Wen mache ich mir zum Vorbild? Das ist eine alte, zutiefst menschliche Frage und auf die lassen wir uns heute Morgen ein. Ich sehe manches Handy gezückt. Oben seht ihr den Code. Probiert es. Diejenigen, die das... Es ist zu klein. Ja, es ist zu klein. Ich werde es vorlesen. Reicht der Code oder muss man alles lesen? Ah, okay. Also wir brauchen Mentimeter.com und jetzt ganz langsam 7940 1923. 7940 1923. Ich möchte kurz betonen, das ist nicht mein Geburtsdatum. An wen halte ich mich? Beethoven oder 50 Cent? An den Virologen Drosten oder doch lieber an den Herrn Dr. Streeck? An den YouTube-Star Jeffrey Star oder, ich wag es nicht, irgendeiner konnte das so perfekt aussprechen. Ihr könnt das hier lesen. PewDiePie. Ich hab's wieder. PewDiePie. Da sind jetzt die Jüngeren gefragt, die Älteren müssen mal 50-50 entscheiden. Ist aber ein klares Votum für PewDiePie. Aber da viele bei Beethoven sind, ist Hoffnung. Okay. Das war unser erster Einsatz. Nächste Folie. Ich habe mal zwei Päpste auch dazu genommen. Franziskus oder Benedikt. Aktuell zwei Trainer. Der dänische Trainer und der tschechische Trainer. Und damit keiner sagt, Kirche hält sich immer aus allem raus. Baerbock und Laschet. Oh, oh. Oh, oh. In der Presse steht was anderes. Mit den Trainern startet ein bisschen zögerlich, mit den Päpsten auch, aber wir sind nur auch frei evangelisch, ich verstehe das. Ja, ihr stimmt das super ab. Schön, dass ihr euch entscheiden konntet. Ja, an wen hältst du dich? Wer hat dir hier wirklich etwas zu sagen? Wem leihst du dein Ohr? Ich hätte nun gerne die dritte. Ja, schön, dass nicht nur mir so geht, ne? Aber jetzt ist es soweit. Ja? Das ist eine andere Nummer, das ist nämlich der Rolf, die Nummer.
Genau, guten Morgen. Ja, da wollten wir nicht, dass ihr das macht, denn sowas machen wir ja nicht, oder? Also, Pastorenranking, das machen wir nicht, oder doch? In unserer Gemeinde dreht sich in letzter Zeit ziemlich viel um die Pastoren. Also ich ziehe jetzt am kommenden Samstag nach Osnabrück. Mein Kollege Arne Völkel geht in einem Jahr in Ruhestand. Wir haben ein junges Pastoren-Ehepaar berufen, Judith und Lasse Eggers. Nun sind ja Pastoren nach unserem Gemeindeverständnis und Leitungsverständnis nicht die Leiter, sondern nur Teil eines Leitungsteams. Sie sind Teil der Gemeindeleitung oder auch des Ältestenkreises, wie wir sagen. Aber in diesem Kreis haben die Pastoren eine besondere Rolle. Wir haben eine starke Präsenz in der Gemeinde, weil ihr fast jeden Sonntag einen von uns hier vorne stehen seht und predigen seht und hört. Und weil wir durch eure Spendengelder ein Gehalt beziehen, stehen wir mit unserer beruflichen Arbeitszeit und oft darüber hinaus euch zur Verfügung. Für Gespräche im Gemeindehaus, zu Hause, Besuche im Krankenhaus. Wir sind da in Gruppentreffen, ob das Traudichgespräche sind, Freitagsgebet, Hauskreise, was auch immer. Manchmal ist das in Gemeinden so, dass Pastoren mit ihrer Präsenz die Gemeinde so stark prägen, dass der Eindruck entsteht, dass Gemeindeleben, die Qualität der Gemeinde hängt wirklich vom Pastor ab. Und vor 10, 15 Jahren im Bereich der Gemeindegründungsarbeit des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, da herrschte so die Überzeugung, die Entwicklung einer Gemeindegründung, das Wachstum, die inhaltliche, quantitativ und qualitatives Wachstum, das liegt alles am Gemeindegründer, am Leiter, am Pastor. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, hohe Erwartung. Und wisst ihr, im Verlauf meiner, weiß ich nicht wie viele Jahre, jetzt 28, 25, 27 Jahre, glaube ich, arbeite ich als Pastor. Und auch vorher habe ich immer wieder Leute sagen gehört, die sagen, ich gehe in die Gemeinde von XY. Ich gehe in die Gemeinde von Peter Wenz. Ich gehe in die Gemeinde von Sarah und Renke Bohl. Ich gehe in die Gemeinde von Gunter Stein oder Carsten Matusek jetzt. Ich gehe in die Gemeinde von Bill Heibels, von wem auch immer. Naja, und wenn Pastoren so stark wahrgenommen werden von den Leuten in der Gemeinde, da finden die einen manche Dinge am Pastor gut und andere Dinge nicht so. Oder vielleicht einfach nicht so ansprechend. Und dann, glaube ich schon, gibt es unter der Hand für uns Einzelne auch ein Ranking für Pastoren. Wir bewerten Pastoren anhand ihres Auftritts, ihrer Worte, ihrer Taten. Und schnell ist das, dass ein Pastor so seinen persönlichen Fankreis hat. Vielleicht geht es dir zum Beispiel so, dass du angesprochen bist von Johannes Hartl, dem Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Den findest du richtig klasse und du denkst, wenn wir hier einen Pastor hätten, der so ähnlich wäre wie der, dann wird es hier richtig vorwärts gehen, richtig losgehen. Oder vielleicht denkt jemand, naja, wenn unser Pastor ein bisschen mehr doch von Johannes Hartl hätte, das wäre gut. Und dann, wenn man erstmal so denkt, ist der Schritt auch nicht weit zu sagen, also wer das anders sieht, der hat den Schuss nicht gehört. Der hat nicht verstanden, worauf es wirklich ankommt in unserer Gemeinde. So ein Denken ist absolut menschlich, ist naheliegend, ist natürlich. Und gleichzeitig extrem problematisch für die Pastoren und auch für die Gemeinde. So schreibt es der Paulus jedenfalls in seinem ersten Brief an die Korinther. Und aus diesem Brief stammt auch mein Predigttext für heute, 1. Korinther 3, 5 Vers 17. Dieser Text hilft uns hoffentlich heute, Gottes Idee von dem Zusammenspiel zwischen Leitern, Pastoren, Verkündigern und Gemeinde auf der anderen Seite zu verstehen und wo das nötig ist, auch, dass wir uns korrigieren. Ich möchte euch, bevor wir in den Predigttext einsteigen, noch kurz etwas zu der Situation damals sagen, in die Paulus seine Worte hineingeschrieben hat. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die im Lauf ihrer kurzen Geschichte mindestens drei unterschiedliche Verkündiger, Prediger, Pastoren kennengelernt hat. Da war einerseits Paulus, der die Gemeinde gegründet hat. Da war Apollos, der war ein wortgewaltiger Redner, hatte richtig Charisma. Und da war da auch Petrus, der erste unter den 12 Aposteln, auch so ein richtiges Schwergewicht. Naja, und dann bildeten sich in der Gemeinde Fanclubs. Die einen sagten, Paulus, er ist der Mann. Keiner erklärt das Evangelium so klar wie er. Wir stehen voll hinter ihm. Und andere sagten, nee, Apollos ist unser Mann. Keiner predigt so mit Vollmacht wie er. Der hat wirklich Feuer. Und Dritte sagten, wir gehören zu Petrus. Er ist der einzig wirkliche Apostel, mehr als Paulus und Apollos. Und dann gab es auch noch eine vierte Gruppe, die sagte, uns reicht's mit dem Personenkult. Wir sind die Einzigen, die wirklich zu Jesus Christus gehören wollen, zu niemand anderem. Und jede Gruppe in Korinth war von sich überzeugt, wir haben es verstanden. Wir haben verstanden, was wir hier brauchen, worauf es ankommt. Und das, was wir erkannt haben, das muss sich nur durchsetzen und dann fluppt es in der Gemeinde, dann läuft es gut. Und dann kam es, wie es kommen musste, nämlich zu Spannungen, zu Machtkämpfen zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Und ich lasse jetzt einfach mal meiner Fantasie freien Lauf. Vielleicht zum Beispiel wegen des Themenplans für die Gottesdienste oder für das Jahr. Und vielleicht sagte die eine Gruppe, ja, wir müssen jetzt mal was zum Thema Geistesgaben machen. Also das ist wirklich eine wichtige Sache. Und die anderen Themen, die können auch später kommen. Und die anderen hatten halt entsprechend andere Vorschläge. Und vielleicht gab es auch Streitigkeiten wegen der eingeladenen Gastredner. Und da waren die einen, die sagten, wir müssen jetzt endlich den Petrus mal mehr einladen, nee, den Paulus. Der Paulus muss mal wieder zu uns kommen, der hat uns gegründet hier und der hat so wirklich super Fundament gelegt, den wollen wir wieder haben. Und wieder andere sagten, Mensch, wo bleibt eigentlich Petrus? Der hat doch in Jerusalem so super Hauskreismaterial geschrieben. Perfekt, eine Kleingruppenbewegung, die hat die ganze Gemeinde gerockt. Wir brauchen Petrus hier bei uns. Ja, und dann kamen Konflikte auf. Es gab persönliche Angriffe, Streitereien, Menschen wurden verletzt, da hören wir nachher noch mehr von. Gott sei Dank ist das nicht unsere Situation. Und doch, die Wurzeln, auf denen damals diese Situation in Korinth entstanden ist, diese Wurzeln gibt es auch bei uns. Sie liegen im Verständnis von Gemeinde und Leitung. Und dieser Predigttext heute kann uns helfen zu verstehen, was Jesus zum Thema Leitung, Pastoren, Verkündiger und Gemeinde sagt. Und dieser Predigttext, und da bin ich ganz dankbar drüber, hilft auch mir, wenn ich jetzt Abschied von Dortmund nehme, und hilft hoffentlich auch euch, eine Perspektive für Gemeinde und Pastoren zu bekommen aus diesem Predigttext für die Zeit, die jetzt kommt, mit all den Umbrüchen, die bevorstehen. Genug der Vorworte. Jetzt wird Silke uns den ersten Abschnitt des Predigttextes lesen.
Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, und jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, beide sind eins. Jeder aber erhält seinen eigenen Lohn entsprechend seiner Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.
Also mitten hinein in diese Streitereien, die es in Korinth gab, um die Leiter, um die Verkündiger, sagt Paulus, Leute, kommt mal bitte runter. Wir, die wir hier vorne stehen, wir sind gar nicht so wichtig. Wir sind Diener. Wir dienen euch und Gott, mehr nicht. Und an anderer Stelle schreibt Paulus, dass Gott ihn mit dem Dienst der Versöhnung beauftragt hat. Nämlich, dass er die Botschaft von der Versöhnung predigt, dass durch Jesus die Feindschaft zwischen Gott und uns Menschen, die Distanz oder auch die Fremdheit zwischen uns und Gott, dass die ein Ende hat. Das predigen Paulus und das predigt auch Apollos und sie dienen damit der Gemeinde und sie dienen damit Gott, der sie beauftragt hat. Und deswegen sagt Paulus, wir sind keine Herren der Gemeinde, wir sind keine Chefs, wir brauchen auch keine Fanclubs. Uns gehört nicht die Gemeinde, sie gehört Gott. Und deswegen ist auch die Gemeinde in Korinth nicht die Gemeinde von Apollos oder die Gemeinde von Paulus, sondern Gottes Gemeinde. Ja, sagt Paulus, jeder von uns hat etwas bewirkt. Und dann gebraucht er dieses wunderschöne Bild vom Ackerfeld für die Gemeinde und von den Gärtnern. Der eine, sagt er, Paulus hat gepflanzt, der andere hat begossen. Mit anderen Worten, durch Paulus sind Menschen zum Glauben gekommen und durch Apollos sind sie im Glauben gewachsen. Trotzdem, sagt Paulus dann, sind wir gar nicht so wichtig. Auf uns kommt es nicht an. Man kann ja pflanzen und die Pflanze geht überhaupt nicht an. Man kann eine Pflanze gießen und sie wächst nicht. Im Gegenteil, sie geht vielleicht ein. So geht mir das manchmal. Wichtig, sagt Paulus, ist Gott. Der lässt es wachsen. Gott macht es, dass Menschen zum Glauben kommen. Gott macht es, dass eine Predigt fasziniert, dass Projekte und Gruppen in unserer Gemeinde gesegnet sind. Ich sag das mal so, hier wird deutlich, eine gesunde Gemeinde hat ihren Fokus nicht auf Personen, die vorne auf der Bühne stehen. Egal, ob das Pastoren sind, Lobpreisleiter oder Moderatoren. Eine gesunde Gemeinde hat ihren Fokus auf Gott, der unsichtbar in unserer Mitte ist. Auf Christus, der von den Toten auferstanden ist. Auf den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dieser dreieine Gott ist die wichtigste Person in der Gemeinde, im Gottesdienst. Er ist der Herr. Und durch ihn, durch diesen dreieinen Gott passiert alles, was unsere Gemeinde lebendig macht, was sie liebevoll sein lässt, attraktiv sein lässt. Und deswegen, weil das so ist, war es mir ein Anliegen in den zurückliegenden 2 Jahren, dass wir einen Raum der Stille haben, als ein Zeichen dafür, dass da unser Fokus liegt und nicht auf dem Programm, was hier vorne ist. Alles andere, alle anderen Personen, egal wie schillernd und faszinierend sie auch sein mögen, sie sind Diener. Sie sind untergeordnet, sie sind zugeordnet. Sie sind es nicht wert, dass wir unsere Hoffnung und Erwartung auf sie als Personen setzen oder gar uns wegen ihnen streiten oder zerteilen. Aber wir sind auch dankbar für das, was Gott uns durch die Geschwister gibt, die hier vorne stehen, die leiten, die verkündigen, die uns an die Hand nehmen. Das wünsche ich uns, euch als Gemeinde, für die Jahre, die kommen, diesen Fokus auf den dreieinen Gott und nicht einen Fokus auf Menschen. Ja, und wenn wir uns dann das hier nochmal mit Paulus und Apollos anschauen, dann wird sehr deutlich, in dem, wie Paulus das schreibt, dass sie beiden sehr unterschiedlich waren. Gott hat ihnen unterschiedliche Aufgaben und Begabungen gegeben. Pflanzen und gießen, zum Glauben führen und vertiefen des Glaubens, vielleicht Evangelisation und biblische Lehre. Der eine konnte komplexe Sachverhalte in Worte fassen, klang aber dabei manchmal etwas theoretisch. Der andere konnte mitreißend reden und den Glauben für den Alltag erklären. Das ist toll, so eine Unterschiedlichkeit. Das kann bereichern. An dieser Stelle möchte ich euch als Gemeinde danken danken dafür, dass ich meinen Gaben entsprechend in Dortmund hier euch dienen durfte. Dass ich einen Fokus auf missionale Ausrichtung der Gemeinde, auf Netzwerkarbeit, auf Gebet und geistlichen Aufbruch setzen konnte in all dem, was es sonst an grundsätzlicher Arbeit gab. Und dass ich bei all dem nicht nur euch als Gemeinde, sondern auch der Stadt Dortmund, den Menschen in Dortmund, auch hier in Körne dienen durfte. Obwohl manche von euch am Anfang ganz andere Erwartungen an mich gehabt haben, das habe ich ja sehr wohl gehört. Also viele hatten sich ja gewünscht, dass ich jetzt der Jugendpastor bin. Oder dass ich im Stern im Norden meine Zelte aufschlage und intensiv mitarbeite. Danke, dass ich diesen Freiraum hatte. Und ich bitte euch, lasst auch den Pastoren, die kommen, lasst auch Judith und Lasse diesen Freiraum entsprechend ihren Gaben zu dienen. Und dann schreibt Paulus, wer pflanzt und wer begießt, beide sind eins. Habe ich daran gedacht, dass Arne und ich ja auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Gaben von Gott bekommen. Wir sind unterschiedliche Typen. Wir haben unterschiedliche Aufgaben als Pastoren erfüllt. Und doch, trotz unserer Unterschiedlichkeit, waren wir eins. Und zwar eins darin, weil wir wussten, dass wir nicht Herren in der Gemeinde sind, dass wir nicht die Macher sind, sondern dass wir Diener sind. Weil wir wussten, dass es Gott, der Herr ist, der unsere Gemeinde baut und dass wir im besten Fall gute Werkzeuge sind in seiner Hand. Und wir haben gemerkt, Arne und ich, eine solche Einheit ist belastbar. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir mussten uns nicht streiten. In Korinth damals drohte sich die Gemeinde wegen Paulus und Apollos zu spalten. Aber Paulus sagt, guck mal, Apollos und ich sind eins. Warum streitet ihr euch dann, wenn wir beiden, Apollos und ich, doch eins sind? Nehmt uns als Vorbild, bildet keine Fanclubs. Und dann ist da noch ein dritter Gedanke. Mit den Fanclubs, zum Beispiel beim Fußball, ist es ja so eine Sache. Also die Fans stehen immer treu zu ihrer Mannschaft, gar keine Frage. Aber sie haben, mal vorsichtig ausgedrückt, gewisse Antipathien gegenüber gegnerischen Mannschaften. Das kann sich ja geradezu in eine Feindschaft hineinsteigern. So war das in Korinth auch. Paulus wurde von den Fans von Apollos und Petrus scharf angegriffen. Und aufgrund mancher Aussagen, die wir im Korintherbrief finden, können wir erahnen, was sich der Paulus da alles bieten lassen musste, was er sich anhören musste. Du bist kein richtiger Apostel, sagten sie. Du hast nicht den Heiligen Geist. Christus redet nicht durch dich. Oder deine Predigten, Paulus, sind glanzlos. Sie sind nicht praktisch genug. Oder im persönlichen Auftreten, lieber Paulus, bist du echt schwach. Aber in deinen Briefen, ja, da hast du eine große Klappe. Auf diesem Hintergrund können wir erahnen, was Paulus damit meint, wenn er sagt, wir erhalten Lohn von Gott als seine Mitarbeiter entsprechend unserer Mühe. Weil Paulus weiß, dass Gott ihn beurteilen wird, behält er eine innere Unabhängigkeit gegenüber diesen Angriffen. Und jetzt switcht der Paulus von dem wunderschönen Bild des Ackerfelds mit den verschiedenen Gärtnern, die darauf arbeiten, über zum Bild vom Bau. Und diesen Abschnitt wird uns Silke jetzt auch vorlesen.
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. aber jeder soll darauf achten, wie er baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbart werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch.
Ja, dieses Bild vom Bau und dann verknüpft mit dem Gedanken von dem Feuer und dem, das ist ein Bild, das macht manchen Angst. Wir Christen kommen am Ende ins Gericht. Paulus spricht vom Gerichtstag Gottes. Also über diesen Text könnte man allein eine komplette lange Predigt halten, werde ich aber nicht tun. Die katholische Kirche begründet mit diesem Text die Lehre vom Fegefeuer. Manche verstehen diesen Text so, dass es darum geht, das eigene Leben auf Christus aufzubauen. Aber Paulus geht es hier um etwas ganz anderes. Er warnt hier diejenigen, die nach ihm und Apollos die Gemeinde jetzt leiten, die Gottes Wort erklären, predigen und verkündigen. Er warnt sie und sagt, ihr müsst euch am Ende vor Gott verantworten, wie auch ich selbst. Ihr müsst euch verantworten für das, was ihr gesagt und getan habt. Ihr müsst euch dafür verantworten, wie ihr die Gemeinde baut. Ihr müsst darauf achten, dass das, was ihr tut und sagt, zu dem Fundament passt. Und dieses Fundament ist die Versöhnung, die Gott durch Jesus Christus geschenkt hat und immer wieder schenkt. Und ich kürze das jetzt mal ab. Deswegen lasst uns bitte aufhören, wenn wir denn dabei sind, diejenigen, die hier in unserer Gemeinde als Verkündiger Verantwortung tragen, sie zu bewerten, zu beurteilen, zu verurteilen. Dass man vielleicht sagt, ja, der ist bibeltreu und der ist liberal. Der hat mehr Heiligen Geist, der hat weniger Heiligen Geist. Der predigt zu intellektuell, der lässt es an Tiefgang vermissen und, und. Paulus sagt uns, Gott wird am Ende jedem sein Urteil sprechen, der Gemeinde baut. Lasst uns miteinander den Fokus auf Gott haben und verstehen, was Gott uns durch diejenigen, die wir hier vorne haben, sagen will. Durch diejenigen, die uns leiten im Lobpreis, im Gottesdienst, durch die Verkündigung. Die Wurzel für die Streitereien und die Spaltung, die es in Korinth gab, das war, dass einzelne Christen das Gericht Gottes vorweggenommen haben. Und dann war es ja klar, wer möchte sich denn schon von einem Verkündiger etwas sagen lassen, von einem Prediger, von einem Apostel, der keinen Heiligen Geist hat, der einfach nur eine schwache Figur macht, danke, das brauchen wir nicht, der Nächste bitte. Gott sei Dank sind wir hier in Dortmund nicht so krass drauf, wie das in Korinth war. Aber die Wurzeln, ich habe das schon mal gesagt, für solche Konflikte und Streitereien haben wir hier auch, weil es zutiefst menschlich ist, wenn in der Gemeinde vorne sich Leute exponieren und da stehen und tun und machen und wir anderen schauen dazu und dann hören wir das und bewerten das. Das ist normal. Aber Gottes Wort ermahnt uns heute, dass wir da Abstand innerlich von nehmen. Wir, du und ich, wir können das Gericht Gottes nicht vorwegnehmen. Das steht uns nicht zu. Und deswegen bitte ich auch euch im Blick auf die kommenden Pastoren, Judith und Lasse, sprecht bitte nicht über sie ein Urteil. Auch nicht über mich und über Arne auch nicht über die Gemeindeleitung, weder im Positiven noch im Negativen. Wir müssen uns vor Gott verantworten, sagt uns dieser Bibeltext, sagt uns Gottes Wort. Und Gott wird am Ende unseren Dienst bewerten. Und bis dahin, lass uns unseren Fokus miteinander haben auf Gott, der Herr des Ackerbaus ist, des Feldes ist, auf dem der Gemeinde darstellt. Zum Schluss noch einen letzten Gedanken, und das sind die letzten zwei Verse vom Predigtext.
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr.
Vielleicht hast du das schon oft gehört, sagst, na klar, logisch, Gemeinde ist der Tempel Gottes und so, Haken dran. Aber ich finde, das ist so krass, diese Aussage, die Paulus hier macht, das ist wirklich, das schlägt ihm fast den Boden aus. Wenn man im Korintherbrief liest, weiß man, was das für eine Gemeinde war, über die Paulus hier spricht. Da waren Leute, die vertraten die Ansicht in der Gemeinde, als Christ kann ich zu den Tempelprostituierten gehen, überhaupt kein Problem. Ein Mann lebte in einer Beziehung mit seiner Schwiegermutter. Manche Christen prozessierten gegen andere, zogen sie vor Gericht, um ihr Recht durchzusetzen. Tolle Gemeinschaft, liebevoll leben, ne? Auch vor Gericht, ja. Und Reiche in der Gemeinde, das war so ein anderer Punkt, ignorierten einfach die Not der armen Geschwister. Die ließen es sich gut gehen, die tafelten, die genossen das Leben in vollen Zügen und die anderen saßen und wussten nicht, was sie essen und trinken sollten. Und doch sagt Paulus, dieser Gemeinde, die so fehlerhaft, so problematisch, so schwierig war, ihr seid Gottes Tempel. Und der Geist Gottes wohnt in euch. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie schnell sind wir als Pastoren oder in der Leitung dabei, dass wir sagen, ja, das müsste sich ändern in der Gemeinde, das müssen wir weiterentwickeln, das ist ein Problemfeld und. Und Gott sagt, das ist der Tempel, in dem ich wohne, Gottes Tempel. Der Heilige Geist wohnt in dieser Gemeinde. Es gibt nur einen möglichen Schluss, diese Qualität verliert eine Gemeinde nicht. Auch dann nicht, wenn es Missstände gibt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sein sollten. Für mich bedeutet das, ich war und ich bin dankbar heute für unsere Gemeinde hier in Dortmund. Ich habe einen hohen Respekt vor unserer Gemeinde. Ihr, liebe Geschwister, seid ein Tempel Gottes. Auch wenn ich und wir als Gemeindeleitung im Laufe der Jahre Probleme und Fehlentwicklungen gesehen haben und versucht haben, daran zu arbeiten. Und ich bitte euch und Gott um Vergebung, wo ich euch nicht gerecht geworden bin mit dem, was ich gesagt und getan habe. Auch das gehört zu diesem Bild vom Tempel sein. Das ist wirklich ein ganz großes Vorrecht, empfinde ich das, in diesem lebendigen Tempel Gottes, der Gemeinde, auch die Freie Evangelische Gemeinde Dortmund ist, dienen zu dürfen als Pastor. Vielen, vielen Dank für diese 11 Jahre, die ich hier hatte. Amen.
Danke dir, Rolf, für diese wunderschöne Predigt. Also mich hat sie sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lade euch aber auf jeden Fall ein, jetzt bei den kommenden paar Liedern, die wir noch vorbereitet haben, einfach nochmal anzukommen und das auf euch wirken zu lassen, was gesagt worden ist für die Vergangenheit und auch für die Zukunft.
Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Darkness seems to hide His face. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, my, I then am Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord.
Mit uns. Das ist der Psalm 100. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Und dafür danken wir dir, Vater, dass du gut bist und dass du treu bist und dass keiner dir gleichkommt und du unveränderlich bist. Wir loben deinen Namen. Amen.
Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Dürren gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Wie ein Brausen des Himmels komm, wie ein starker Sturm,
noch ein anderes vorher. Ja. Überraschung. Es hat zwei Seiten. Ja, perfekt.
Sehr gut.
Eins, zwei, drei. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an, sing wie nie zuvor, nur für ihn und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bring ich dir mein Lob. Was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. So sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Schwinden, wenn meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an, und bete den König an, und bete den König an.
Amen.
Ich danke euch beiden und ihr bleibt noch einen kleinen Moment bei mir. Ja, in die Gemeindenachrichten vom Mittwoch hat die Monika so schön geschrieben. Es geht in die Sommerferien und dementsprechend wird es hier ruhiger. Die Gottesdienste finden natürlich nach wie vor statt, aber alles Weitere ist ein bisschen im Slow-Modus. Wir entschleunigen und das ist gut so. Große Ereignisse haben wir bereits angekündigt, ganz persönlich das Gabenseminar, aber auch das Hoffnungsfest. Das heißt, es kommen also viele schöne Sachen wieder auf uns zu. Aber jetzt genießen wir gemeinsam den Sommer. Wir machen Pause mit allen Bewertungen, aber unter keinen Umständen. Mit Gebet und Lob und Dank an unseren Herrn. Dank ist mein Stichwort. Ich glaube, uns allen hier im Saal ist es sehr wohl, sehr bewusst. Ich weiß nicht, ob jedem, der uns hört. Es war wirklich heute die letzte offizielle Predigt von Rolf hier als Pastor in unserer Gemeinde. Ja, lieber Rolf, wir haben dich gefeiert und das war letztes Wochenende sehr, sehr schön. Nun sind aber die Umzugskisten gepackt. Vorne links in der Gemeinde findet ihr auf Höhe des Aquariums noch einige Mitgebsel der Familie Cyrus. Wer also da gerne von mitnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich überlegte nun auch an einem kleinen Mitgebsel, passend zu diesem Gottesdienst, der das Thema Garten hatte. Bei der Verabschiedung ist das Thema Vernetzung sehr deutlich geworden, deine Christuszentriertheit, für die ich dir sehr dankbar bin, die auch heute in der Predigt wieder ganz stark hervortrat. Aber auch für die Nachhaltigkeit stehst du. Und das alles sollte nun in ein kleines Mitgebsel passen. Was hätte es sein können? Meine vielen kleinen Helferlein befinden sich in den Sommerferien. So habe ich dann nun selber viele kleine Samentütchen gefüllt für die Nachhaltigkeit. Es sind Bienenblumensamen. Bienen lieben sie. Deshalb, wenn du ein Töpfchen Erde zu Hause hast oder ein Fleckchen Garten, pflanze und erinnere dich nochmal an die Nachhaltigkeit. Der Vers, der auf das Tütchen geschrieben ist, ist der: So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Diese Tütchen findest du an den Ausgängen, nimm sie dir gerne mit. Und für den Rolf und auch die Annika und jeder, der sonst noch mit am Frühstückstisch sitzt, versüße ich den Abschied mit einer Bienenmarmelade. Ein Highlight, die zu finden, aber es ist gelungen. Sehr, sehr gerne. Und nun wollen heute wir dir den Segen zusingen. Johanna und Nora haben etwas Besonderes dafür vorbereitet. Natürlich gilt der Segen uns allen.
Das Lied heißt Geh unter der Gnade.
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter die Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter die Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd du steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein? Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter die Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in dem einen ein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter die Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.
Amen. So, nun beherzigt das, was ihr gehört habt. Geht unter der Gnade und bleibt in seiner Nähe. Ich wünsche natürlich Annika und Rolf nochmal von hier von Herzen alles Gute und euch einen wunderbaren Sonntag, solltet ihr verreisen. Gute Erholung, eine schöne Sommerzeit. Amen.